weil ich jetzt friere, weil ich jetzt gucken muss, dass ich irgendwie den Weg runter oder raufkomme. So, und bin dann erstmal weg von meiner anderen Sorge.
Also ist es schon eher, dass ich dann mehr im Jetzt ankomme und nicht mit dem Kopf schon woanders
ganz
bin
schnell,
oder noch früher.
Ganz schnell, weil man halt auch nicht geebnete Wege hat, sondern wirklich auch gucken muss.
Hallo, ich bin Caroline Haro-Gnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht's jetzt darum, draußen in der Natur unterwegs zu sein und darüber Neues fürs Leben und für den Glauben zu entdecken. Es wird spannend, weil Helga Klär dabei ist von Kirche im Nationalpark Schwarzwald. Sie kennt sich sehr gut damit aus und auch Alessa Koch. Sie bietet rund um Stuttgart immer mal wieder spirituelle Veranstaltungen für junge Erwachsene draußen an. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören. Und los geht's.
Zuerst mal würde ich ganz gern wissen, wie oft sind Sie denn eigentlich draußen so im Alltag, Frau Koch?
Also ich merke jetzt, wenn es Frühling wird, dass ich wieder viel mehr Lust habe, auch rauszugehen und auch viel mehr draußen bin und wie gut es mir tut. Im Winter ist nicht ganz so oft, aber trotzdem, ich habe kein Auto, also ich versuche alle Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder zumindest zu U-Bahn hin, bin ich ja auch schon draußen unterwegs. Und jetzt zieht es mich richtig raus, wenn jetzt wieder alles grün ist. Und ich merke auch, für mich ist es am erholsamsten im Urlaub, wenn ich den ganzen Tag draußen bin.
Also richtig oft. Wie ist es bei Ihnen, Frau Klär?
Ich habe das Glück, dass ich tatsächlich unterhalb einem großen Weinberg wohne, der mit Südhang, also das ist auch im Winter, einfach zieht es einem raus. Man hat Sonne und Aussicht. Und also ich würde sagen, im Winter spätestens jeden dritten Tag, wenn es nicht anders geht, ja, aber sonst eher öfters. Und jetzt natürlich genauso im Sommer und im Frühjahr, also mit Fahrrad, mit Laufen, so oft Zeit ist, sage ich mal, genau.
Nehmen Sie uns mal direkt rein, auch mit in so eine Veranstaltung im Nationalpark Schwarzwald. Da haben Sie ja zum Beispiel eine Geschichte, dass Sie mit einer Gruppe draußen auf den Sonnenaufgang zulaufen. Also richtig früh morgens. Ich glaube, es geht los beim Mummelsee und man geht hoch bis zum Berg Hornisgrinde. Wie wandererfahren muss man denn da sein?
Ja, das Gute ist, dass man da eigentlich, wir laufen höchstens so 1,5 Kilometer auf ebenem Weg, aber immer schön bergauf. Man muss sich das so vorstellen, wir treffen uns morgens 4:45 Uhr, noch im Dunkeln,
richtig
damit
früh.
Man eben diese Morgendämmerung auch erleben kann. Und dann lade ich die Leute echt einmal an, kurz zu sagen, woher sie kommen. Und dann laufen wir ohne Taschenlampe, also auf diesem Teerweg hoch und habe dann halt die herrliche Aussicht erstmal in die Rheinebene mit den vielen Lichtern. Das gibt schon so ein richtiger tolles Gefühl. Und dann wenden wir uns nach Osten hin, wo dann diese Bergketten sind, vom Schwarzwald und Schwäbische Alb, oft dann auch so Nebelschwaden noch dazwischen. Und da geht dann wie so vor einem großen Panorama die Sonne auf. Und ja, es gibt kurz vor so einem Aufgang so ein Gedanke oder ein Morgengebet, dann die Einladung, Stille zu halten. Das sind circa so 30 Leute, die dabei sind. Immer mehr nehmen wir nicht. Und dann, ja, dann nach dem Sonnenaufgang gibt es dann nochmal einen Lobpreis oder einen Psalm und Gedanken in den Tag und Segen. Und ich finde, es geht eher darum, weniger zu machen als mehr, weil die große Show spielt eigentlich in der Natur.
Man sieht es hier auch parallel in dem Video, diesen schönen Sonnenaufgang und ja, dieses besondere Ziel. Was ist denn da das Highlight oft für die Besucher und Besucherinnen?
Also viele würden sich nie, sage ich, war noch nie morgen zu früh unterwegs und allein schon die Anfahrt jetzt da hoch in den Schwarzwald war schon spannend. Dann habe sie noch irgendein Tier gesehen, Fuchs oder so. Und allein sich das zu trauen, also ungewöhnlicher Zeit mal so etwas zu unternehmen und dann halt auch diesen Sonnenaufgang wirklich so ohne verstellten Blick, also vom Berg halt runter zu erleben, das hat schon was ganz Besonderes. Das kann man natürlich auch selbst machen, machen auch viele, aber so dieses, wirklich ein spiritueller Gedanke oder ein kurzes Gebet, das dazu passt, gibt dem Ganzen nochmal einen Tiefgang. Also die Leute sind sehr berührt danach, ja, bedanken sich viel sehr und...
Ja, und was jetzt auch diesen Nationalpark angeht, also den Nationalpark Schwarzwald gibt es ja jetzt seit 10 Jahren, das sind ja so zwei Gebiete, sieht man jetzt auch nochmal auf einer Karte. Also in der Nähe von Freudenstadt und Baiersbronn. Und diese Gebiete sollen ja noch verbunden werden. Und da gibt es auch überhaupt, was diesen Nationalpark angeht, Menschen, die sich sehr drüber freuen, manche, die sich wirklich drüber ärgern. Aber was würden Sie sagen, was ist denn das Besondere an diesem Nationalpark?
Ja, wir haben hier praktisch ein Gebiet. Es gibt 16 Nationalparks in Deutschland und da wird in diesem Gebiet der Prozess der Natur geschützt. Das finde ich das absolut Besonderes, was anderes wie im Naturschutzgebiet, wo es jetzt um bestimmte Tierarten oder Pflanzenarten geht, sondern einfach auf 10.000 Hektar, das ist Mindestgröße, wird nicht mehr eingegriffen, sondern der Mensch schaut zu und die Nationalpark, das Anliegen ist, eine Ethik der Zurückhaltung zu leben. Und ich finde, es hat ganz viel mit dem, was wir mit Bewahrung der Schöpfung auch meinen, der Artenvielfalt den Raum zu geben. Die Schwierigkeit ist, der Wald entwickelt sich vielleicht auch so, wie wir uns es nicht gerade wünschen. Da kommt dann der Borkenkäfer, was jetzt ein großes Problem ist. Oder auch diese Neophyten, wo so ein ganzer Hang dann voll ist mit Pflanzen, die eingewandert sind. Und dann ist die Frage, okay, halten wir uns jetzt da zurück oder schauen wir zu? Oder man wird doch gerne eingreifen. Also ist ganz stark auch philosophisch zu sagen, lass mal der Natur ihren Prozess und vertrauen darauf, dass da auch Gutes daraus geschieht.
Und da wird wahrscheinlich dann individuell geschaut, lassen wir die Pflanze da jetzt um sich greifen oder eher nicht.
Es gibt ja Gebiete, das nennt man Kerngebiete, da wird nicht mehr eingegriffen, jetzt schon nicht mehr, etwa ein Drittel des Nationalparks. Dann gibt es ein Drittel, das nennt man Entwicklungsgebiet, da wird die nächsten 30 Jahre, kann man noch eingreifen, auch zum Beispiel eine Fichte fällen, die am Bachlauf sind. Das ist nicht natürlich normalerweise, aber die würde natürlich sich da wohlfühlen, auch die nächsten 500 Jahre. So, das kann auch sein. Und dann gibt es eben die Managementzone, wo man versucht, den Borkenkäfer in den Griff zu bekommen. Aber dieses Kerngebiet wird immer größer werden in den nächsten Jahren.
Ja. Und Sie haben auch ein Stück mitgebracht, ne?
Genau.
Totholz, was man dort auch häufig sieht.
Genau. So, meine Idee war einfach, das Typische ist, wenn man im Nationalpark unterwegs ist, wird einem sehr schnell auffallen, dass überall umgestürzte Bäume liege. Man sieht hier dieses ganze verschiedene Moosarten, die Pilze da dran. Und gleichzeitig wächst, würde jetzt daneben dran vielleicht eine Pflanze wachsen oder ganz viele Pflanzen. Und so diese Gleichzeitigkeit von Abgestorbenem, von Neuem, das wächst, das hat für uns so vom Nationalpark, für Kirche im Nationalpark auch so ein spirituelles ein Thema. Was liegt bei mir im Leben rum, wo ich denke, oh, das müsste ausgeräumt werden und hier liegt es einfach rum und ja, da entsteht Neues draus. Mhm. Also so aus diesen, was finden wir vor, spirituelle Themen und Lebensthemen reinzuspielen, ganz kurz. Das hat so eine ganz schöne Wirkung und macht mir selber unglaublich viel Freude. Das
sind also gute so Anhaltspunkte.
Ja. Mhm.
Jetzt bei Ihnen in Stuttgart, da würde ich mal sagen, ist die Natur doch eher am Rand. Ist ja auch so, liegt ja im Kessel. Und Sie haben im Wald in der Nähe vom Fernsehturm auch mal so einen Start in den Advent gemacht, würde ich es mal nennen. Da war ich auch dabei, lag viel Schnee, weiß ich noch. Vielleicht können Sie kurz erzählen, worum ging es bei diesem Winterspaziergang?
Genau, wir haben das zusammen mit Outdoor-Trainern auch gemacht und wir waren zum ersten zum 1. Dezember, nicht 1. Advent, im Wald unterwegs bei Dunkelheit. Also wir haben uns getroffen, wo es schon dunkel war, sind dann in der Gruppe erstmal eingecheckt, weil die Gruppenteilnehmenden haben sich auch nicht gegenseitig gekannt, um erstmal zu gucken, mit wem bin ich denn hier jetzt überhaupt unterwegs. Und dann ist schon das Erste passiert. In dem vielen Schnee ist schon ein großer Ast runtergefallen. Also auch das, ne, man ist draußen, es kann Dinge passieren, die wir nicht geplant haben. Wir müssen aufeinander aufpassen, wir müssen gucken, wo sind wir unterwegs. Und dann sind wir ein Stück auch im Dunkeln gelaufen, jeder für sich. Haben uns auch mal an der Station ausgetauscht. Dann haben wir einen Lichterpfad gemacht, also sind von Licht zu Licht gelaufen. Und haben uns eine Zeit lang auch mal abseits des Weges in den Wald gesetzt und haben einfach den Wald auf sich wirken lassen. Und dann haben wir uns am Ende am Feuer getroffen und haben am Feuer uns ein bisschen aufwärmen können.
Und es war eben so verbunden, ne, mit Impulsen zum Start vom Advent, von dieser Adventszeit.
Genau, also der Advent ist vielleicht eine Zeit, wo die meisten denken würden, jetzt gehe ich eher so rein, setze mich aufs Sofa, mach's mir da gemütlich. Und ich glaube aber, in der Natur erfahren wir viel mehr auch so, was ist gerade dran und was umgibt mich gerade für eine Zeit. Und ich glaube, für die Teilnehmenden war es ein toller Auftakt, auch die Adventszeit anders zu gestalten oder anders zu erleben.
Was war denn Ihr Highlight an diesem Abend?
Mein Highlight war wirklich so dieses ganz in Stille für sich an einem Baum sitzen und einfach mal nichts machen müssen, nichts erleben, nichts tun, sondern einfach da zu sein und die Natur um sich rum zu spüren Und das ist schon auch ein richtig spiritueller Moment gewesen. Und dann haben wir noch so Kerzchen angezündet. Also war richtig schön. Mhm.
Also einfach dieses, was Sie auch schon gesagt haben, mit allen Sinnen da nochmal etwas erleben. Das ist schon das Besondere. Was auch zur Natur dazugehört, sind auch Tiere, also Insekten oder Vögel, aber auch größere Vierbeiner. Und da schauen wir jetzt auch nochmal rein. Die Kollegen vom Evangelischen Medienhaus haben sich mal angeschaut, was eine Pfarrerin macht in der Nähe von Reutlingen. Die verbindet auch Spirituelles, Draußensein und Tiere. Schauen wir jetzt mal rein.
Eine Kirche in Altdorf, eine Theologin aus Reutlingen-Omenhausen und Lamas. Ulrike Scheich ist die erste Pfarrerin für Schöpfungsspiritualität in Württemberg. Liebevoll wird sie auch die Lama-Pfarrerin genannt.
Meine Aufgabe ist, Menschen und Tiere zusammenzubringen und Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, die Erfahrung zu machen, wir sind ein Teil dieses wunderbaren Ganzen.
Dem Menschen die Natur und die Verbundenheit zu Gott und seiner Schöpfung näherbringen. Und zwar durch Lama-Wanderungen. Dabei ist der 55-Jährigen besonders wichtig zu vermitteln, wir als Menschen stehen nicht über den Tieren, sondern sind mit ihnen zusammen Teil der Schöpfung.
Also die Lamas gehen alle unsere Wege mit und sie nehmen uns, wie wir sind. Also von daher würde ich sagen, zuerst verkündigen auch die Tiere uns das Evangelium. Alle Wege, die wir auf dieser Welt gehen, gehen Menschen und Tiere zusammen. Wir sitzen auch beim Klimawandel in einem Boot.
Ulrike Scheich möchte auf ihren Wanderungen erreichen, dass sich Tier und Mensch auf Augenhöhe begegnen. Und die flauschigen Kleinkamele machen es der Tierliebhaberin leicht. In ihren Wesenszügen ähneln sie nämlich uns Menschen und umgänglich sind sie auch noch.
Also ich kann mit allen Menschen, die kommen, ganz egal wer, mit den Lamas unterwegs sein. Wenn es Kindergartenkinder sind, dann bleiben wir vielleicht eher auf der Wiese. Aber ab Grundschulalter bis ins hohe Alter, ob behinderte oder nicht behinderte Menschen, alle kommen mit Lamas zurecht.
Ja, herrliche Tiere. Lamas, vermute ich mal, spielen jetzt bei Ihnen nicht so eine Rolle, ne, bei Ihrem Arbeitsalltag. Aber trotzdem vielleicht, wenn Sie mit jungen Erwachsenen auf der Schwäbischen Alb unterwegs sind an so einem Wochenende, mussten Sie sich da vielleicht mal von Käfern ernähren oder sind Sie mal einer Kreuzotter begegnet? Ich weiß nicht, wie ist das?
Wir hatten das Thema Zecken, also die gibt es natürlich auch. Da muss man natürlich, wenn man einen Tag auf der Alb unterwegs war, am Abend gucken, ob ich eine Zecke habe.
Und Kreuzottern gibt es ja auch im Nationalpark Schwarzwald.
Ja, ich habe leider bis jetzt nur die künstliche gesehen vom Ranger, aber ich weiß das Gebiet, wo sie sind tatsächlich. Und sonst ist ja immer der Wolf. Jemand, der bei uns mitarbeitet, der hat schon eine Wolfsbegegnung gehabt auf dem Wanderweg tatsächlich. Aber ich selber habe Großtiere, einmal eine Hirschkuh gesehen nachts und einmal einen Fuchs, sowas. Aber sonst halt Vögel sieht man viel. Also ich habe viel gelernt, jetzt auch Vogelstimmen zu interpretieren und weiß jetzt, was da so etwa rumfliegt und so. Mhm. Genau.
Beschäftigt es auch irgendwie die Besucher, wenn die dann mal irgendwie besondere Vogelstimmen hören oder ist es eher so ein Nebenbei-Geräusch?
Also tatsächlich finde ich es spannend, dass man die Leute erstmal also einladen muss, zu sagen, wir gehen jetzt mal einen Moment in Stille, weil die Gruppe, wenn die läuft, dann redet die ja miteinander und die kriegen das überhaupt gar nicht mit. Und dann mache ich immer so einen Break und sage, lass uns mal kurz innehalten, lasst uns mal die nächste Viertelstunde in Stille laufen, guckt mal, wie das ist, was ihr wahrnehmt und was es mit euch macht, dann hören sie das. Aber ohne das wäre es natürlich weg. Ja.
Was ich so raushöre, ist, dass es, also Natur ist ja schon auch etwas Unerwartetes oder es können unerwartete Dinge passieren. Ja. Auch mal Bäume können ja theoretisch auch mal umstürzen, man kann abrutschen und nicht überall gibt es ja auch Handyempfang. Aber jetzt was Heftigeres, außer dass mal ein Ast abgebrochen ist, ist Ihnen noch nicht passiert, oder?
Doch, ich bin mal in der Gruppe in ein heftiges Gewitter gekommen und da war leider weit und breit keine Unterstellmöglichkeit. Also da war ich dann echt schon froh, als wir wieder runterkamen. Ja, das kam so schnell, das kann im Höhegebiet halt sein, ja. Da
also muss man auch schon gut vorsichtig sein oder gut vorbereitet sein.
Ja, genau, das gut überlegen. Manchmal ist es halt nicht immer richtig gut einzuschätzen.
Mhm. Aber ist quasi nochmal gut gegangen, weil es noch irgendwie einen Unterstand gab, oder?
Eigentlich konnte man musste halt weiterlaufen, weitergehen und bis zur Darmstädter Hütte dann, da war es dann gut, ja. Mhm.
Mhm. Jetzt würde mich auch nochmal interessieren, also was die Menschen da vor allem beschäftigt. Also jetzt gerade bei Ihnen auch junge Menschen, man ist in der Gruppe zusammen unterwegs draußen, vielleicht am Lagerfeuer oder man hat irgendwie einen Himmel über sich. Was beschäftigt die da spirituell? Also ist es der Sinn im Leben? Ist es die Bewahrung der Schöpfung, wenn man da alles sieht? Was ist es?
Also unser Alltag ist ja super voll. Also wir sind super beschäftigt, wir haben super viele Dinge zu tun und ich glaube, in der Natur komme ich nochmal wirklich ganz anders zur Ruhe und kann auch wirklich auftanken, so als Kraftort. Also eben, wo wir ein Wochenende auf der Alp waren, das haben wir Rauszeit genannt und alle haben gesagt, nach diesen 2 Tagen, es war wirklich eine Rauszeit, also wo auch weg vom Alltag wirklich ganz viel Entspannung da war und ja, das einfach super wichtig ist, auch in der Natur mal sich selber wieder zu spüren zum Beispiel.
Also, dass man drüber nachdenkt, was ist mir wichtig im Leben? Ist es so ein Ding, wo Sie sagen, Mensch, das beschäftigt einige, oder?
Ich glaube, eben die Natur ist immer auch ein Spiegel für das, was gerade bei mir da ist. Und ich kann einfach mit dem Thema dann unterwegs sein und merke vielleicht gar nicht, dass was passiert, aber es passiert immer was.
Genau. Also das heißt, man kommt mehr zum Nachdenken über sich, aber auch über Glaube. Ich weiß nicht, wie nehmen Sie das wahr?
Ja, auf jeden Fall. Wobei wir das gar nicht so speziell einspielen. So, also ich denke jetzt gerade, wenn man in Allerheiligen ein Stück schon läuft, dann in den Nationalparkraum, da ist ganz viel so Totholz.
Ganz Allerheiligen, wirr, das ist
ja,
diese Klosterruine.
Ja, wo die Klosterruine ist. Da kann man eben, da ganz wirr liegt da alles wild auf so einem Bergwaldhang. Dann lasse ich die Leute einfach mal stehen und sage, schaut jetzt einmal 5 Minuten rauf und runter. Und guckt mal, was macht das mit euch? Wie wirkt das? Und dann danach gibt's so ein Sharing und dann sagen die, ja, es ist irgendwie Chaos hier, aber irgendwie macht mir's gar nichts. Ich finde es eigentlich okay. Mhm. Und das ist schon so was, ja gut, so ist im Leben ja auch oft, aber dann finden wir es nicht okay und arbeite da und da dran. Und da mal drauf zu gucken und sage, ja, da liegt halt was, da wächst dafür was, also ist in Ordnung. Also so, das gibt so eine Stärkung, ja, diese Naturphänomene zu erleben. Und ich glaube aber, es braucht schon eine Führung oder eine Anleitung, sage ich jetzt mal, da mal hinzugucken. Mhm. Ne? Also mal auf diese Themen, die Natur uns schenkt, hinzuschauen.
Und von welchen konkreten Situationen sprechen denn auch die Menschen? Sind das Situationen von der Arbeit oder vom ja, Glaubensfragen, die sie dann damit verbinden, mit so einem chaotischen Gegend zum Beispiel, oder wie nehmen Sie das wahr?
Gut, es kommt drauf an, wir laufen ja auch mit Menschen, die in Trauer sind, da ist es natürlich von Anfang an dieses Thema ganz
die
stark. Ja,
haben.
Ja, genau. Mhm. Also so diese Angst, dass die Leute nicht reden, die gibt es überhaupt nicht. Mhm. Es ist so natürlich, wenn man nebeneinander herläuft, erzählen die Leute einfach so von sich oder auch von, einfach Lebensthemen sind vor allem da. Dieses, der Glaube kommt, finde ich, eher dann so nach so einem halben Tag oder so noch einem Tag in der Natur, dann kommt so langsam so eine Dankbarkeit, das finde ich dann sehr stark glaubensmäßig orientiert. Oft schließt dann mit einer Kapelle nochmal oder mit einem Abschlussgebet oder mit einem Segen und würde ich so sagen.
Ich würde auch sagen, so diese Verbundenheit ist einfach da. Also ich spüre mich, ich bin verbunden mit der Welt. Also wir sind ja auch Teil der Natur und dieses Spüren, ich bin verbunden mit anderen, aber auch mit der Natur verbunden. Und das ist für mich auch was total Spirituelles.
Mhm. Ja. Und kommt auch von den Besuchern irgendwie, dass sie es dann dort besonders spüren.
Das passiert automatisch.
Also wenn ich noch einen Satz dazulegen darf, warum macht uns Wildnis oder in der Natur sein, warum macht uns das irgendwie zufrieden und glücklich? Mhm. Und der Soziologe Hartmut Rosa, der ihr forscht, was macht ein geglücktes Leben aus, der sagt, wir brauchen Resonanzen. Und wenn mir etwas erstmal fremd ist, und das ist ja in der Natur, die Temperatur ist anders, es stürmt vielleicht, der Weg ist uneben, ich weiß nicht genau wohin, es ist unverfügbar, dann komme ich da in so eine Resonanz und es geschieht so eine Art Anverwandlung im Laufe des Gehens.
Also Resonanz so als...
Also ich werde berührt von etwas, ne? Es beschäftigt mich und das hat aber vielleicht mal noch gar nichts mit dem erstmal zu tun, was mich sonst beschäftigt, weil ich jetzt friere, weil ich jetzt gucken muss, dass ich irgendwie den Weg runter oder raufkomme. So, und bin dann erstmal weg von meiner anderen Sorge.
Also ist es schon eher, dass ich dann mehr im Jetzt ankomme und nicht mit dem Kopf schon woanders
ganz
bin
schnell,
oder noch früher.
Ganz schnell, weil man halt auch nicht geebnete Wege hat, sondern wirklich auch gucken muss.
Mhm. Sie haben ja auch mir mal gesagt, dass Sie stille Meditationen eher nervös machen und das Laufen viel besser sei. Also warum eigentlich?
Also ich wollte immer auch so stundenlang sitzen können und meditieren und habe irgendwann für mich gemerkt, mich macht das nur zappelig, aber sobald ich 10 Minuten gehe, werde ich ruhig. Mhm. Also weil ich dann einfach so, das Gehen ist für mich eine große, tiefe Meditation, ja.
Viele Menschen haben ja jetzt auch nicht so das Glück, direkt beim Schwarzwald zu wohnen oder vielleicht am Stadtrand von Stuttgart. Gibt es denn noch andere Arten, wie man denn ja so im Alltag bei sich ein Stück Abenteuer für die Seele, auch Glauben und Lebensthemen für sich entdecken kann und erleben kann? Haben Sie da irgendwie so einen Tipp?
Also mein Kollege sagt immer, das Abenteuer fängt vor der Haustür an. Also ich kann wirklich einfach, ich muss diesen Schritt machen, rauszugehen und dann wenn ich mal losgegangen bin, ist es gut und dann kann ich auch mal überlegen, kann ich mal meinen Weg zum Supermarkt heute anders machen und komme dann noch durch den Park durch oder also immer mal wieder im Alltag gucken oder ich fahre mit der U-Bahn dann doch irgendwie mal noch ein Stück irgendwo entgegen und bin dann einfach mal auf einem Weg unterwegs. Also so kann man das, glaube ich, auch ganz gut in den Alltag einbauen.
Also einfach mal andere Wege gehen, als man sonst geht, ja, und dann neugierig bleiben dabei, oder?
Ja. Es gibt ja so diese Mikro-Abenteuerbewegungen, Mikro-Adventures. Ja. Die sage ich jetzt zum Beispiel, such dir einfach mal, mach einen Kreis um deine Wohnung, dein Haus und lauf mal diesen Kreis ab und schau, was du da erlebst. Oder es gibt einen Bachlauf oder einen Fluss in deiner Nähe, also der nächste, und folg dir mal Richtung Quelle oder Richtung Mündung. Also einfach Ungewöhnliches zu tun oder halt früh morgens, spät abends, dann beginnt das Abenteuer schon.
Und sagen Sie, da können auch schon so Lebens- und Glaubensthemen aufkommen? Oder sagen Sie, Mensch, man kann noch einen Impuls mitnehmen, vielleicht einen Bibelvers, wenn man da noch mehr entdecken will? Oder sagen Sie, nee, braucht es noch gar nicht mal?
Ich tatsächlich meine, wir können von der Natur ganz viel lernen. Das erste Evangelium, das ist die Natur. Und wenn ich da einer Quelle entgegengehe, da gibt es ganz viele Themen. Klar, könnte ich da jetzt noch ein Gebet sprechen.
Ja. Ich würde sagen, es ist Typsache. Ja. Aber es ist schon so viel da. Also ich muss einfach nur gucken, was schon da ist. Und auch da sehe ich dann in einem Bild, wie, was weiß ich, wächst eine Kastanie gerade aus einer Kastanie raus und dann denke ich bei mir selber, was wächst gerade bei mir oder so. Also ja, genau. Ich kann natürlich das machen, dass ich auch noch einen Text mit rausnehme, aber ich glaube, es braucht es nicht.
Weil wir auch so viel mit Texte unterwegs sind, weil so viel auf uns einrieselt, wieder dieses zu lernen, was Sie auch sagen, die Themen der Natur oder was uns die Natur schenkt, wirklich auch wahrzunehmen, würde ich auch im Moment, glaube ich, fände ich das wichtiger, ohne zu gehen.
Wie könnte es auch gelingen, so ein Stück von diesen Erlebnissen von draußen mit in den Alltag, vielleicht ins Büro oder so mit ins Drinnen zu nehmen, um sich immer wieder dran zu erinnern, was ist mir wichtig, was habe ich noch vielleicht für Ideen und für mein Leben? Gibt es da auch eine Möglichkeit, das mit reinzunehmen, reinzuretten ins Drinnen?
Gut, man nimmt ja automatisch irgendwie sowas mit, ne? Oder hat dann eine Erinnerung an dieses wunderschöne Weg oder so. Mhm. Ja, ich glaube, das macht man ganz natürlicherweise, glaube ich, ja.
Ich glaube, im Urlaub machen das ganz viele, dass man dann vom Strand irgendwie Muscheln mitnimmt und dann irgendwie zu Hause hin tut, aber ich glaube, es können auch Sachen eben sein, die es bei uns auch gibt hier. Und ich merke immer wieder, ich muss mir diese Erinnerungen, wenn ich draußen war und es schlechtes Wetter war, wie gut es mir trotzdem getan hat, draußen zu sein und dann wieder beim Reinkommen zu merken, wie gut es war. Und daran muss ich mich immer erinnern, damit ich losgehe, auch wenn es vielleicht windet und kalt ist oder vielleicht auch mal nieselt. Weil wenn man mal draußen ist, das ist wirklich gar nicht schlimm.
Gibt es denn eigentlich für Sie auch einen Ort, jetzt gerade rund um Stuttgart, wo Sie sagen, da, das ist ein besonderer Ort für mich oder da fühle ich mich vielleicht sogar im Himmel ein Stück näher?
Also gerade in Stuttgart haben wir sehr viel Waldfläche drumherum. Also in Stuttgart, aber auch drumherum haben wir echt schöne Wälder. Und bei mir gibt es so mein so von zu Hause so eine Spaziergangsrunde, so im Bobserwald, und da gibt's eine Stelle, wo so Steine so einen Halbkreis bilden und ein paar umgefallene Bäume mit den Wurzeln so liegen, und das ist ein Ort, wo ich zumindest immer kurz anhalt und einfach schau und
weil man da wahrscheinlich auch eine ganz gute Aussicht hat, ne? Ist ja Richtung Fernsehturm dann, oder?
Genau, also man sieht, je höher man kommt, kann man dann auch immer wieder so über Stuttgart gucken, genau. Und dort gefällt mir aber einfach so dieser Halbkreis mit den Steinen und das wie so ein Naturtheater sieht es aus, genau.
Haben Sie auch einen Lieblingsort im Nationalpark Schwarzwald?
Es kommt so ein bisschen auf meine Stimmung drauf an. Also ich glaube, ich unglaublich gerne immer wieder in Allerheiligen, da entweder die Klosterruine oder auch die Kapelle da in dem Wiesengrund oder einfach halt ein paar Schritte in diesen wilden Bergwald reinzulaufen. Wenn ich nicht so viel Zeit habe, geht es ganz gut. Sonst, manchmal brauche ich aber auch, gerade wenn es im Winter Nebel ist, die Hornisgrinde mit dem Ausblick über das Nebelmeer, das brauche ich dann. Also da ist dann das der Lieblingsort. Und wenn es ganz mystisch sein soll, dann geht es zum Buhlbachsee runter. Das ist so ein See, wo in der Mitte so eine schwimmende Pflanzeninsel ist und da ist man im Grunde alleine. Das ist einfach wunderschön.
Vielleicht auch noch zu dieser Kapelle, die Sie erwähnt haben. Also das ist auch so ein besonderer Ort, den Sie von Kirche im Nationalpark anbieten. Ne? Also kann man da vor allem eine Kerze anzünden? Oder?
Genau, und es gibt auch es ist ein Baumstamm, der den Altar bildet. Der ist ganz neu geschaffen worden von dem Künstler Klaus Simon. Und alles, Ampo und so, ist alles aus der einen Weißtanne, das ihn auch so nochmal an den Schwimmern der Bäume im Schwarzwald erinnert, an den Klimawandel. Gleichzeitig ist die ganz zurückgenommen. Ganz viele beschreiben es im Gästebuch. Vielen Dank für diesen stillen und besinnlichen Ort. Also ist was ganz Besonderes, hat eine Ausstrahlung. Vielleicht die 800 Jahre Gebet der Mönche in Allerheilige strahle da auch noch ein bisschen mit.
Mhm, ja, genau, weil diese Klosterruine eben auf früher so ein spirituelle Ort
war. Da gibt es aber auch so kleine Hefte, wo man sich das kann selbst erschließen. So. Also wo man jederzeit was entdecken kann.
Ja. Und Sie haben wahrscheinlich jetzt auch in der nächsten Zeit noch einiges vor an Veranstaltungen. Wir blenden auch noch die Seiten ein, die Homepages. Ja, was man im Grünen alles an kleinen Abenteuer für die Seele erleben kann. Da gibt es vieles Spannendes zu entdecken, egal ob man jetzt in der Gruppe unterwegs ist oder alleine. Danke fürs Gespräch, Ihnen beiden. Danke Ihnen auch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge über Spiritualität draußen im Grünen gefallen hat, wie wär's mit der Podcast-Folge 118 darüber, wie eine Ordensfrau im Alltag, zum Beispiel bei der U-Bahnfahrt oder beim Einkaufen, etwas von Gott erlebt?